Diese Folge wird gesponsert von JobMatchMe, der digitalen Plattform, auf der Arbeitgeber und gewerbliche Fachkräfte aus der Logistik sowie Lkw-Fahrer zueinander finden.
Arbeitswelt, ein Podcast der DVZ.
Die Situation auf dem Arbeitsmarkt wird sich in den kommenden Jahren weiter verschärfen. Die Generation der Babyboomer steht vor der Rente und bis 2036 könnten fast ein Drittel der derzeitigen Erwerbspersonen wegfallen. Damit entsteht eine gewaltige Lücke, die die nachrückenden Generationen Z und Alpha voraussichtlich nicht auffangen können. Schon jetzt kämpfen Branchen wie die Logistik um Nachwuchs und fühlen sich auch oft sehr verunsichert, wenn es darum geht, die jungen Digital Natives anzusprechen und fürs eigene Unternehmen zu gewinnen. Genau darum soll es heute gehen und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge des DVZ-Podcasts, der ersten Folge unserer neuen Rubrik Arbeitsmarkt. Mein Name ist Amelie Bauer, ich bin Redakteurin bei der DVZ und mit meinen fast 24 Jahren Teil der umstrittenen Generation, über die wir heute sprechen wollen. Das Gleiche trifft übrigens auch auf meinen heutigen Gast zu. Paul von Preußen ist Gründer von Digital Aid. Was er genau macht, kann er uns später selber nochmal erzählen. Erstmal herzlich willkommen, lieber Paul. Ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist.
Ich mich auch. Danke für die Einladung.
Wenn man sich so in der Medienlandschaft umschaut, stelle ich seit einiger Zeit fest, dass wir beide offenbar einer sehr umstrittenen und auch mit Vorurteilen belasteten Generation angehören. Von daher habe ich mir gedacht, bevor wir so richtig ins Gespräch einsteigen, räumen wir einfach direkt am Anfang mal mit den typischen Vorurteilen über Generation Z auf. Was hältst du davon?
Sehr gerne, ich bin gespannt.
Ich habe jetzt einfach mal drei typische Vorurteile rausgesucht, die mir so auf Social Media oder auch allgemeinen Berichterstattungen immer wieder aufgefallen sind. Und von dir möchte ich gleich wissen, sind diese Vorurteile gerechtfertigt oder nicht? Bist du bereit?
Boah, mal sehen. Alles klar. Los geht's.
Perfekt. Wir starten mit der ersten Aussage. Generation Z ist faul, wohlstandsverwöhnt und stellt unrealistische Anforderungen an potenzielle Arbeitgeber. Wahrheit oder Vorurteil?
Das ist aus meiner Sicht ein Vorurteil insgesamt. Darf ich auch erklären, warum? Oder ist es nur
ja, natürlich,
eine
unbedingt, da freuen wir uns.
Dann gehe ich da gerne ein bisschen drauf ein. Das mit dem Faul hört man ja ständig. Das hat man aber auch schon vor ein paar tausend Jahren über die junge Generation gesagt. Insofern ist das nichts Neues. Auf der anderen Seite kann man auch sagen, vielleicht, wenn man mit neuen Technologien wie, weiß nicht, ChatGPT oder sowas arbeitet, dann ist man auch nicht faul, sondern einfach nur effizienter. Also da, glaube ich, kann man drüber streiten. Was das Thema, dass wir verwöhnt sind oder wie durch Wohlstand geblendet oder keine Ahnung was, ehrlicherweise, da sieht man dann auch wirklich immer nur einen Teil der jungen Generation. Nicht alle sind mit, weiß nicht, wohlhabenden oder gut situierten, in gut situierten Familien groß geworden. Ja, häufig sieht man irgendwie nur, weiß nicht, maximal ein Drittel der jüngeren Gesellschaft. Und es gibt einen großen Teil, der da überhaupt nicht berücksichtigt wird. Wenn wir gerade über Schulabbrecher zum Beispiel sprechen oder so, das ist wirklich eine Zahl in Deutschland, die man nicht vernachlässigen sollte. Deshalb halte ich das für deutlich zu platt. Und was war der dritte Teil dessen, was du gesagt hast?
Unrealistische Anforderungen an potenzielle Arbeitgeber.
Oh ja, genau. Das finde ich vielleicht noch am ehesten passend. Denn das Thema Anforderungen, da ist schon ein Funken Wahrheit mit dabei. Es ist natürlich so, dass wir als junge Generation uns dessen bewusst sind, dass wir eine Rarität auf dem Arbeitsmarkt sind, in Anführungsstrichen. Und es ist doch ganz klar, dass man seine Grenzen austestet. Also ehrlicherweise würde das doch jede Generation, die in einer ähnlichen Situation ist wie wir, genauso machen. Insofern kann ich das schon gut verstehen, dass in der Gehaltsverhandlung dann erstmal gesagt wird, ja, vielleicht mit einer Forderung reinzugehen, die andere Generation so vor 20, 30 Jahren nicht gemacht hätten. Aber das gehört zur Marktwirtschaft auch mit dazu. Ich halte es trotzdem für volkswirtschaftlich natürlich bedenklich. Also da muss man schauen, in welche Richtung das führt. Aber erstmal ist es legitim, Anforderungen zu stellen. Und wenn der Markt das hergibt und die Unternehmen eben im War for Talent, wie man ja auch so schön sagt, dann wirklich buhlen um die Talente und versuchen, alles möglich zu machen, dann ist es auch klar, Angebot und Nachfrage, dass das auch so angenommen wird.
Da hast du mir gerade eigentlich schon die perfekte Überleitung für unser zweites Vorurteil geliefert. Und zwar, die Arbeitsmoral und Ansprüche der Generation Z, beispielsweise an ihre Work-Life-Balance, gefährden die wirtschaftliche Entwicklung Deutschlands.
Das finde ich wirklich eine sehr spannende Diskussion. Die hat ja letztes Jahr, nachdem beispielsweise Thomas de Maizière sich dazu geäußert hatte, nochmal richtig an Fahrt aufgenommen.
Fakt ist,
wenn wir sowas diskutieren wie eine 4-Tage-Woche bei vollem Lohnausgleich etc. pp., Das ist schon ein Thema und volkswirtschaftlich nicht ohne, im Gegenteil. Da bin ich auch relativ kritisch, muss ich sagen. Aber wo kommt das denn her? Wir sind eine Generation, die teilweise zumindest mit Eltern aufgewachsen sind, die damals, ob das jetzt als Babyboomer oder Gen X waren, noch ganz andere Arbeitsvoraussetzungen hatten. Und wenn wir über Generation Praktikum zum Beispiel sprechen, wie manche auch manchmal genannt werden, die erstmal teilweise einen Job gemacht haben, ein Jahr, ohne überhaupt dafür bezahlt zu werden oder so, heutzutage undenkbar. Und das ist teilweise unsere Elterngeneration, ja, die damit aufgewachsen sind, Work-Life-Balance, was ist das, ja? Arbeit ist Prio Nummer eins. Und ich kann schon verstehen, dass viele junge Menschen sagen, so wie ich das bei meinen Eltern erlebt habe, so will ich das nicht. Und dann kommt noch dazu, dass vielleicht auch, wenn es darum geht, können wir uns später irgendwann mal unsere eigene Immobilie leisten oder nicht, dass dann auch diskutiert wird, ja, ist vielleicht sowieso unrealistisch. Wofür muss ich dann so wahnsinnig viel Geld sparen oder so viel Geld verdienen? Mir ist es dann einfach wichtiger, in anderen Bereichen meines Lebens eine größere Priorität draufzulegen. Thema Work-Life-Balance. Das ist also aus meiner Sicht schon verständlich. Aber volkswirtschaftlich halte ich das für wirklich ein kritisches Thema. Dessen sind wir uns in der jungen Generation, glaube ich, eher weniger bewusst. Auf der anderen Seite kann man auch sagen, naja, gut, wenn ständig weitere Rentenpakete verabschiedet werden, auch auf dem Rücken der jungen Generation, dann dürfen sich die erfahrenen Generationen nicht beschweren, wenn die junge Generation sagt, ja, wir wollen halt weniger arbeiten. Insgesamt ist das aber etwas, wo aus meiner Sicht es nur eine Lösung für geben kann, dass man mehr miteinander redet. Und das ist was, was ich ganz stark versuche, eigentlich jeden Tag irgendwie hinzubekommen, ob in der Wirtschaft, in der Gesellschaft oder in der Politik. Kommen wir sicherlich später nochmal zu, denn das ist aus meiner Sicht der springende Punkt. Wir sollten uns weniger darauf fokussieren, wo so die Gegensätze der Generation sind und wo jetzt die junge Generation vielleicht so total crazy und abgefahren und ganz anders und total schrecklich ist, sondern viel lieber uns darauf fokussieren, wo können wir Gemeinsamkeiten finden und was sind gute Grundlagen für den Dialog.
Ja, absolut. Ich glaube, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, über den wir später nochmal detaillierter sprechen sollten. Wir kommen erstmal zum dritten und damit letzten Vorurteil. Und zwar, Generation Z wechselt besonders häufig den Arbeitgeber, ist also weniger loyal als andere Generationen.
Das kann man auch in Zahlen nachlesen, das stimmt. Eine der letzten Statistiken, die ich gesehen habe, war ein Durchschnittshalbwertszeit, sage ich mal, von knapp über 2 Jahren bei einem Arbeitgeber, die junge Generation verbleibt. Ehrlicherweise glaube ich, liegt das aber nicht unbedingt nur an der jungen Generation, sondern allgemein, dass der Arbeitsmarkt sich geändert hat, dass es viel einfacher ist, den Job zu wechseln, dass es auch viel einfacher ist, transparent zu sehen, wie andere Berufe funktionieren und manche Lebenskonzepte sich auch geändert haben. Ich war Vorstandsreferent in der Commerzbank für die Personalvorständin, und sie hat tatsächlich über 35 Jahre in der Bank gearbeitet, hat damals
Na,
als Azubi
Wahnsinn.
angefangen und als Vorständin am Ende dann aufgehört. Das sind mittlerweile aber Karrieren, die aus meiner Sicht eher seltener geworden sind. Das hat sich allgemein gedreht und damit auch für unsere Generation.
Okay, ich denke, wir können auf jeden Fall schon mal festhalten, dass sich in den letzten Jahren sehr, sehr viel auf dem Arbeitsmarkt geändert hat, auch von einer Generation zur nächsten, dass sich die Bedingungen einfach sehr stark verändert haben. Ich glaube, wir sollten aber direkt am Anfang auch schon mal festhalten, was du eben auch schon angesprochen hast, dass man Altersgruppen niemals über einen Kamm scheren sollte, sondern
So ist es.
Menschen und ihre Interessen natürlich individuell und vor allem unabhängig von ihrem Alter betrachten sollte. Weil ich persönlich
Richtig.
glaube, nur weil man zu einer Generation gehört, ist man noch lange nicht gleich. Man hat nicht die gleichen Interessen, nicht die gleichen Voraussetzungen. Und ich glaube, das wird in der öffentlichen Debatte auch gerne mal zu sehr pauschalisiert.
Es ist ja auch total einfach zu sagen, die eine Generation ist so und die andere ist so. Das passt auch
Ja.
viel besser in den Artikel mit einer begrenzten Anzahl von Buchstaben, die man da schreiben kann, ja? Also ich sehe das ganz genauso wie du. Wenn wir auch über die junge Generation sprechen, ist das Thema Vielfalt, dass wir eben vielfältig sind, ganz unterschiedlich, ein ganz wesentlicher Punkt. Ich glaube, darauf kann man uns irgendwie festnageln. Aber ist ja auch klar, uns wurde immer gesagt von unserer Elterngeneration, euch steht die Welt offen, ihr könnt machen, was ihr
Ja.
wollt. Ich weiß nicht, im Sportunterricht hat jeder irgendwie eine Urkunde bekommen, egal wie erfolgreich er oder sie war. Wir gelten natürlich auch alle als hochbegabt, ist ja klar. Ich glaube, das kommt natürlich auch ein bisschen daher. Und wir sehen ja auch, was so geht über Social Media. Ich meine, wir sind aufgewachsen mit Social Media. Und das sind schon Punkte, die auch dazu sorgen, oder dafür sorgen, dass wir die verschiedenen Möglichkeiten sehen. Du hast vollkommen recht, das Thema Vielfalt ist aber nicht nur ein Thema der jungen Generation, das ist ja genauso jeder anderen Generation auch. Also, wenn ich mit jemandem aus der Babyboomer-Generation spreche, kann ich auch nicht sagen, nur weil du Babyboomer bist, bist du so und so und so. Das ist viel, viel, viel zu platt und das stört mich ehrlicherweise auch total in dieser
Ja.
Debatte, die nicht nur von Medien geführt wird, sondern auch von einigen Unternehmen, wie die sich dann Gen Z-Beratung oder sonst was nennen. Das halte ich für unprofessionell und möchte viel lieber da dann ein bisschen tiefer reingehen und nicht so an der Oberfläche kratzen.
Tiefer reingehen machen wir heute auf jeden Fall. Mir hat der Satz auch sehr gut gefallen, den du gerade schon angesprochen hast, von wegen, dir steht die Welt offen. Ich glaube, das ist auch ein Problem, das unsere Generation schon hat, dass man theoretisch alle Möglichkeiten hat, dass dadurch aber auch die Auswahl, was jetzt genau der richtige Job, genau die richtige sinnvolle Tätigkeit für mich ist, umso schwieriger ist, weil man irgendwie vor so vielen Möglichkeiten steht, dass man gar nicht weiß, welche man jetzt wirklich ausprobieren soll und da in der Berufsfindung vielleicht auch in den Schulen noch zu wenig gemacht wird, um da Menschen auf den richtigen Pfad zu bringen.
Ja, ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Und ich erlebe das auch häufig, dass wir haben ein Netzwerk aufgebaut mit Digital Age von aktuell ungefähr 300 jungen Leuten, alle so im Alter zwischen 16 und 30 Jahre alt, ganz verschiedene Hintergründe. Und von denen höre ich das auch oft, dass in bestimmten Phasen, wenn eine Lebensphase, ein Lebenskapitel vorbeigeht und ein neues beginnt, man sich erstmal fragt, okay, was mache ich jetzt? Ich könnte so viele Sachen machen, so ein bisschen vielleicht Orientierungslosigkeit, aber man ist quasi erschlagen von den Möglichkeiten. Und ehrlicherweise ist das was, wo Arbeitgeber, Organisationen, die Nachwuchs suchen, sich eben auch darauf einstellen sollten und das aber auch sehr gut können. Also gerade wenn es um Nachwuchsprogramme geht, die den Fokus da haben, junge Talente an sich zu binden und auch ihre Talente und Potenziale zu fördern, dann kann man das ja sehr gut machen. Also ich plädiere ganz stark zum Beispiel dafür, dass Organisationen und Unternehmen sagen, hey, wenn du bei uns arbeiten möchtest, zum Beispiel in einem Trainee-Programm, Ausbildung, was auch immer, dann versuchen wir dir das möglichst bunt und vielfältig zu gestalten. Du kannst verschiedene Sachen ausprobieren und wir nageln dich nicht am ersten Tag gleich darauf fest, welche Position du in anderthalb, zwei, drei Jahren dann du besetzen musst. Ja, also können wir uns auch gerne nochmal drüber unterhalten. Da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten aus meiner Perspektive, wie Unternehmen das auch nutzen können.
Ja, absolut. Wie war das denn eigentlich bei dir damals? Ich meine, einige unserer Zuhörerinnen und Zuhörer kennen dich ja vielleicht schon von einer Podiumsdiskussion beim Deutschen Logistikkongress letztes Jahr. Dabei kommst du selbst ja gar nicht aus der Logistik, sondern warst unter anderem Vorstandsreferent bei der Commerzbank. Kannst du dich selbst noch an deine Berufsfindungsphase erinnern und auch welche Kriterien für dich damals entscheidend waren?
Sehr, sehr gut sogar. Ich hatte relativ früh mein Abi, war noch minderjährig und dachte, was will ich machen? Und bei mir in der Familie und im Bekanntenkreis haben viele Jura studiert, keine Ahnung warum. Und dann dachte ich, na gut, dann mache ich das halt auch. So, ja, also und das ist wahrscheinlich einfach so ein Klassiker. Und dann habe ich aber noch mal zwischendurch ein Praktikum gemacht. Das war dann zufällig in der Bank. Und da dachte ich, Mensch, so schlimm ist das nicht. Und ehrlicherweise kam dann der Punkt, wo mein zukünftiger Arbeitgeber dann auch nicht locker gelassen hat. In der Retroperspektive wirklich auch ein super Learning. Ein, was wir heutzutage auch noch viel stärker erleben. Die Commerzbank hat angefragt, ob ich mir nicht vorstellen könnte, ein duales Studium dort zu machen. Und ich konnte es mir eigentlich überhaupt nicht vorstellen, ehrlicherweise. Hab dann aber nach einigen Gesprächen gedacht, ach komm, jetzt bin ich 17, dann mache ich das jetzt 3 Jahre, dann bin ich 20, dann kann ich immer noch Jura studieren. Und BWL fand ich jetzt so, ja, ach, keine Ahnung, aber klingt jetzt erstmal auch solide. Mein eigenes Geld zu verdienen, das fand ich hochgradig attraktiv, unabhängiger von meinen Eltern zu sein. Und dann habe ich mich entschieden, das zu machen. Und in diesen 3 Jahren konnte ich super viel vom Konzern sehen. Und das hat mich am Ende dazu bewegt, dann da zu bleiben, nicht nochmal irgendwas anderes zu studieren. Habe meinen Master dann berufsbegleitend in der Bank gemacht, war am Ende 9 Jahre in dem Konzern. Vom dualen Studenten dann bis zum Vorstandsreferent. Das war
Auch
eine
eine lange Zeit.
total lange Zeit im Nachhinein betrachtet, aber trotzdem nicht langweilig, ne? Weil ich alle 1,5 bis 2 Jahre was Neues machen konnte. Und wenn ich mir überlege, das ist natürlich schon ein großer Vorteil, denn eher größere Konzerne, ob jetzt in der Finanzdienstleistungsbranche oder in der Logistik, die größere Konzerne schon haben. Aber ehrlicherweise, ist das keine Ausrede für mittelständische Organisationen, denn sie können mindestens genauso punkten aus meiner Sicht. Vielfalt muss nicht nur im Konzern herrschen, man kann auch für abwechslungsreiche Jobs sorgen in einer kleineren Organisation. Oder man schaut sich eben andere Punkte an, wo man sagt, hey, hier können wir dir das und das und das bieten. Da haben aus meiner Sicht kleine Organisationen häufig sogar die Nase vorn, wenn es darum geht, flexibel und schnell agieren zu können am Arbeitsmarkt und auch junge Menschen an sich zu binden, dass sie dann eben nicht nach 2 Jahren schon gehen. Das ist auf jeden Fall möglich.
Ich glaube, dein Werdegang beschreibt auch ganz gut, was viele junge Menschen nach der Schule erleben, dass man erstmal irgendwie so ein bisschen irgendwo reinstolpert, schaut, versucht rauszufinden, was ist das Richtige für mich, kann ich mich dafür begeistern oder was man sich dann nach ein paar Jahren dann vielleicht eben nochmal umentscheidet, wenn man das Gefühl hatte, da ist noch mehr drin oder weil man eben neue Erkenntnisse dann auch gewonnen hat.
Toll. Und auch da ist wieder ein Punkt, wenn ich mir Unternehmen anschaue, das ist nicht was, wo man dann verzweifeln muss, sondern wo man einfach kreativ darauf reagieren kann. Bestes Beispiel, wir haben letztes Jahr, Ende letzten Jahres, eine Studie rausgebracht zu den Trainee-Programmen der 40 DAX-Konzerne und die alle analysiert und von einer Gen Z-Jury bewerten lassen. Und eine Organisation, die wirklich sehr, sehr gut abgeschnitten hat, war die Telekom. Die machen das zum Beispiel, nur ein ganz kleiner Mini-Faktor, aber total interessant. Die haben überlegt, okay, ein großes Thema ist der ganze Bereich Orientierung für die junge Generation, gerade nach der Schulzeit oder auch in der Studie oder nach der Studienzeit. Und sie haben ein Programm gestartet, wo sie jungen Menschen erstmal total unabhängig sagen, hey, wenn du lernen willst, wie du dich bewerben kannst, wie du eine gute Bewerbung machen kannst und Bewerbungsgespräche und sowas, melde dich bei uns, wir unterstützen dich dabei. Das war erstmal ein unabhängiges Angebot. Was natürlich passiert ist, es haben sich wahnsinnig viele junge Leute da gemeldet und gesagt, Mensch, jetzt kann ich hier von einem großen Konzern lernen, wie man seine Bewerbung ordentlich schreibt. Natürlich hat die Telekom gesehen, dann in den CVs, was gute Kandidatinnen und Kandidaten wären für die eigene Organisation und waren dann schon viel, viel näher dran. Ja? Oder ein ähnliches Beispiel, Edeka hat jetzt gerade eine wirklich super coole Kampagne gelauncht, die nennt sich Komm in die Gruppe. Und dieses Komm in die Gruppe, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber es gibt ja immer wieder so Anbieter, die sagen, komm hier in die WhatsApp-Gruppe und dann sind das total unprofessionelle Angebote.
Stimmt,
so wirst
genau.
du in einem Monat reich und so wirst du in 3 Monaten einen Ferrari fahren und so verdienst du 20.000 Euro im Monat, ohne dass du einen Finger krümmen musst, so ungefähr. Komm in die Gruppe, ja. Oder das sind die Anlageempfehlungen und dann wirst du reich. So, das ist mittlerweile in unserer Generation ein total bekanntes Phänomen. Und Edeka hat sich entschieden, das auf die Schippe zu nehmen und zu sagen, komm in die Gruppe. Und was sie da machen, ist in einem ähnlichen, peinlichen Stil auch Sachen zu posten, aber nicht irgendwelche so wirst du reich Tipps, sondern Stellenanzeigen in einem so leicht ironischen, witzigen Ton. Und es sind tausende junge Leute mittlerweile in diese WhatsApp-Gruppe von Edeka eingetreten, wo man auch denkt, Wahnsinn. Ja, also man kann wirklich, wenn man ein bisschen kreativ ist, mit einfachsten Mitteln und wenn man so ein bisschen sich auf seine Zielgruppe einlässt, kann man da schon einiges erreichen. Und das muss gar nicht mal ein Nachteil sein für Organisationen, dass junge Menschen vielleicht noch nicht sofort genau wissen, was sie nach Ende der Schulzeit oder nach Ende des Studiums machen wollen.
Ja, ich finde, das waren sehr, sehr gute Beispiele. Gerade Edeka ist ja auch auf TikTok beispielsweise sehr aktiv, lässt sich da verschiedene Dinge einfallen. Ich hatte da mal gesehen, zum Beispiel haben sie eine Challenge gestartet, wer schneller im Kassieren ist, haben dann Azubis aus ihrem Unternehmen, ich glaube, gegen 2 Influencer antreten lassen, wer eine bestimmte Palette an Produkten schneller abkassieren kann und da quasi einen kleinen Wettbewerb draus gemacht und das für ihr Recruiting genutzt. Würdest du sagen, das sind Möglichkeiten, wie Unternehmen auf humorvolle Art und Weise auch junge Menschen für sich begeistern können?
Ja, aktuell reden ja ganz viel über TikTok. Ne? Du musst auf TikTok
Total.
Sein, damit du die junge Generation erreichst. Aber da ist viel Wahres dran. Also am Ende, wenn ich eine Zielgruppe erreichen möchte, das ist nicht nur im Personalbereich so, dann muss ich dahin gehen, wo die Zielgruppe ist. Ja, und die junge Generation aktuell erreiche ich sicherlich nicht mit Papierflyern, die ich irgendwie mit dem Hubschrauber über der Stadt wie verteile oder so, ja, sondern da muss ich mir schon ein paar andere Gedanken machen. Und wir sind nun mal mit Social Media aufgewachsen, ich habe es anfangs schon erwähnt. Das ist also auf jeden Fall ein ganz, ganz wesentlicher Kanal, auf dem ich als Organisation tätig werden sollte. Und das muss ja nicht peinlich sein. Das kann ja wirklich gut gemacht sein. Natürlich immer zugeschnitten auf meine Zielgruppe, in dem Fall die junge Generation. Aber das kann man ja wirklich professionell und ordentlich machen. Das muss ich ja nicht jetzt irgendein CEO oder eine Führungskraft da die ganze Zeit abzappeln bei irgendeinem Tanz oder so. Es geht auch anders.
Ja, ich glaube, die Möglichkeiten sind da wirklich sehr, sehr vielfältig. Ich habe da auch manchmal das Gefühl, dass die Angst gar nicht unbedingt vor den Digital Natives ist, sondern vielleicht eher vor der Umgebung, in der sie sich bewegen. Also, dass viele Unternehmen im Digitalen einfach noch sehr unsicher sind grundsätzlich, auch was Social Media angeht. Ihr hattet ja auch eine Studie rausgebracht zu den Social Media Aktivitäten in großen Logistikunternehmen beispielsweise. Ja. Wo ja doch auch sehr deutlich geworden ist, dass da noch sehr viel Luft nach oben ist, dass da Social Media anscheinend noch ein sehr unsicheres Feld ist und das Unternehmen vielleicht gerade deswegen daran scheitern, junge Menschen zu erreichen, weil sie einfach nicht wissen, wie sie mit Social Media umgehen sollen, auf welchen Kanälen sie es versuchen sollen und mit welchen Inhalten.
Ja, da kann ich gerne mal zwei, drei Insights nochmal zugeben.
Ja,
das
gerne.
Das Allerwichtigste ist aus meiner Sicht, dass also was eine Organisation mittlerweile beispielsweise auf LinkedIn aktiv ist, ist eigentlich ein No-Brainer. Ich kenne wenig Organisationen, das hat auch unsere Studie im Logistikbereich gezeigt, die da nicht tätig sind. Aber wenn man sich die Zahlen anschaut, dann wird relativ schnell deutlich, dass fast derselbe Post inhaltlich mit demselben Inhalt, wenn er von der Corporate Unternehmensseite kommt oder beispielsweise vom CEO oder einer Führungskraft, dass der Faktor teilweise in der Reichweite mal 10 ist, bedeutet, dass ich als Person, wenn ich zu einem bestimmten Unternehmensthema etwas poste, beispielsweise auf LinkedIn, dann erreiche ich 10-mal mehr Menschen, als wenn das über die Unternehmensseite kommt, selbst wenn die deutlich mehr Follower haben. Woran liegt das? Es ist ein ganz bekanntes Phänomen. Menschen folgen Menschen und so ist es in den sozialen Medien eben auch. Worauf ich hinaus möchte, das Potenzial wird ganz häufig liegen gelassen. Das haben wir auch gesehen, wenn wir uns die Vorstandsmitglieder oder Mitglieder der Geschäftsführung der größten Logistiker in Deutschland anschauen. Das Potenzial wird oft liegen gelassen, dass Führungskräfte selbst mal was posten, dass die selber mal ein paar Inhalte bringen. Denn das ist erstens, hat es eine größere Reichweite und zweitens, ist es auch viel authentischer. So, nun kann ich verstehen, und das hören wir immer wieder von Führungskräften, die sagen, ich habe dafür keine Zeit. Oder ich habe keinen Bock drauf, mich da so selbst zu beweihräuchern oder keine Ahnung was. Kann ich total verstehen. Erstens, Selbstbeweihräucherung muss gar nicht sein. Es können auch einfach spannende Einblicke sein in den Arbeitsalltag oder in die Organisation. Und das zweite, Authentizität, echte Geschichten zu erzählen, kommt gerade auch, wenn es um die jüngere Generation, aber eigentlich auch bei allen anderen, geht, sehr, sehr gut an. Denn das, was das Leben schreibt, die Stories, das sind die Leute einfach interessieren, die authentisch sind. Und gerade in unserer jungen Generation, dadurch, dass wir so viel auf Social Media unterwegs sind, da sehen wir mittlerweile relativ schnell so einen Bullshit-Faktor. Ja? Also wir merken relativ schnell, ob das jetzt geschrieben ist von der Corporate Communications Abteilung oder ob das wirklich ein persönlicher Einblick ist. Und viele Manager, die ich kenne, die sagen auch selbst, hey, ich schreibe meine Sachen selber, ja, oder lass mich da vielleicht ein bisschen unterstützen, aber guck immer selber nochmal drauf und passt auch ein bisschen was an. Und der Faktor Zeit, der dabei eine Rolle spielt, klar, das ist ein Thema, aber ehrlicherweise, wenn ich in der analogen Welt auf ein Event eingeladen werden würde und ich weiß, alle meine Kunden sind da und meine wichtigsten Mitarbeiter und meine wichtigsten Lieferanten, dann würde ich da doch hingehen. So, und wenn ich dann bei diesem Event bin, dann würde ich mich ja auch nicht in die Ecke stellen und ein bisschen zugucken, sondern nee, ich würde auf die Bühne gehen oder ich würde da ins Gespräch kommen mit den Leuten, interagieren, vielleicht selbst einen Redebeitrag haben etc. Und genau das Gleiche ist es mit Social Media auch. Ja, insofern halte ich es für zu kurz gedacht, wenn man sagt, ich habe keine Zeit oder ich habe keinen Bock. Selbst wenn man das nicht hat, dann machen es halt die anderen. Dann macht es halt der Wettbewerb und wird darüber erfolgreicher und hat eine größere Reichweite. Insofern kann ich dann wirklich nur ermutigen, einfach mal auszuprobieren. Warum nicht auch mal ausprobieren, ein paar Wochen. Man kann sich dabei auch begleiten lassen und dann mal schauen, ob es vielleicht doch vielleicht nicht so schlimm ist, wie man am Anfang gedacht hat.
Ja, absolut. Würde ich genauso unterstreichen. Gerade auch, was die authentischen Inhalte angeht. Ich glaube, viele Unternehmen setzen immer gerne noch auf die sehr professionell gedrehten Imagefilme. Da sieht man dann, das wurde mit Drohnen aufgenommen, mit einem großen Kamerateam. Die Audioqualität ist perfekt, die Videoqualität ist perfekt. Es wirkt aber auch zeitgleich alles sehr abgelesen, wenn dann da Interviews mit Beschäftigten irgendwie ausgestrahlt werden. Ich glaube, dass unsere Generation da dann eher schnell das Gefühl bekommt, das ist alles gar nicht echt. Also es ist sehr geskriptet, wie du schon gesagt hast. Unsere Generation ist mit Social Media aufgewachsen, kann gut entscheiden, was authentisch wirkt und was nicht. Würdest du sagen, dass solche aufwendigen Imagefilme einem Unternehmen vielleicht eher schaden können, wenn es darum geht, junge Menschen für sich zu gewinnen?
Also es ist überhaupt nicht verkehrt, ein professionelles Video auf der Website zu haben, ja. Aber insgesamt, wenn ich mir anschaue, welchen Stellenwert Social Media mittlerweile hat, wenn ich mir anschaue, dass ein großer Teil der jungen Generation sagt, dass der erste Anlaufpunkt, wenn sie sich über ein Unternehmen als potenziellen Arbeitgeber informieren, nicht Google ist und damit dann die Website, sondern erstmal Social Media, insbesondere Instagram, LinkedIn oder TikTok, dann ist das schon eine Aussage. Das bedeutet, in dem Fall schlägt Authentizität Professionalität aus meiner Sicht. Also gerade wenn es eben um kleine snackable Formate, sage ich mal, geht. Vielleicht etwas schlecht getroffene, leicht verpixelt oder verwackelte Selfie vom CEO ist so viel mehr wert als eine 10 Minuten gescriptetes Hochglanzvideo. Denn das ist nicht authentisch und ehrlicherweise 10 Minuten halten wir sowieso nicht durch. Ja? Insofern wirklich da lieber ausprobieren, ein bisschen authentisch sein, gerne begleiten lassen mit einer ordentlichen Strategie und Zielrichtung, das ist klar. Aber lieber da mal ein bisschen mutig vorangehen und einfach mal gucken, wie es so ankommt.
Ja, ich finde, da waren schon mal ein paar sehr gute Tipps dabei, wie auch Unternehmen vielleicht sich an das Thema Social Media so ein bisschen rantrauen können, auch wenn sie vielleicht noch gar keine Erfahrung haben. Ich würde dann das Thema gerne noch ein bisschen mehr anknüpfen. Vorher machen wir eine ganz kurze Pause.
Hallo, sind Sie gleich da?
Mit der Live-Sendungsverfolgung von Timocom teilen Sie Ihre GPS-Daten mit Ihren Geschäftspartnern selbstbestimmt und in Echtzeit auch über Schnittstellen. Vereinbaren Sie jetzt Ihre kostenlose Demo auf timocom.de/dvz.
Wir sind stehen geblieben beim Thema Social Media, wie Unternehmen sich auf Plattformen besser verkaufen können. Paul, du hast schon ein paar gute Tipps mit auf den Weg gegeben. Bevor wir da weiter einsteigen, ich würde von dir nochmal gerne hören, was ihr genau bei Digital Aid eigentlich macht und wie du auf die Idee gekommen bist, das Unternehmen damals zu gründen. Du hattest vorhin schon kurz angedeutet, ihr fördert vor allem auch den Austausch zwischen den Generationen. Wo kam diese Erkenntnis her, dass es da irgendwie stockt und dass man da ansetzen müsste?
Ja, ich hatte ja berichtet, dass ich 9 Jahre in einem großen Bankkonzern gearbeitet hatte. Und da ist mir aufgefallen, dass gerade wenn es um digitale Transformation ging, neue Projekte, neue Programme, neue Softwares, die eingeführt wurden, dass da oft Berührungsängste waren innerhalb der Belegschaft. Dass es hieß, weiß nicht, mache ich da was kaputt, wenn ich jetzt das klicke oder nimmt mir diese Software meinen Job weg oder ich habe doch seit 15 Jahren auch super ohne gelebt. Warum muss ich jetzt plötzlich hier mit diesem oder jenem Programm arbeiten? Also das war schon ein großes Thema. Und uns ist auch relativ schnell aufgefallen, dass wenn Führungskräfte, gerade der höheren Management-Ebene, wenn die Sachen gemacht haben, vorgelebt haben, dass das nun einen ganz anderen Hebel hatten, wenn es um die Veränderung innerhalb der eigenen Organisation ging. Und diesen Hebel, den wollten wir gerne nutzen in der Bank. Gleichzeitig haben wir auch gesehen, dass es einen Bereich, ich sage mal eine Gruppe von Mitarbeitenden im Konzern gab, die mit neuen Technologien sehr offen umgegangen sind, die junge Generation. Und dann dachten wir, warum bringen wir die nicht einfach zusammen mit dem Management und schauen mal, was daraus passiert. Dann haben wir verschiedene Formate, Dialogformate, viele Ausprobierformate gestartet. Und es war so erfolgreich, dass die Presse darauf aufmerksam wurde, viele andere Organisationen, Unternehmenskunden der Bank. Und das war eigentlich der Punkt, wo wir gesagt haben, hey, das ist wahrscheinlich ein Thema, was nicht nur jetzt hier für die Bank irgendwie wesentlich ist, sondern in der deutschen Wirtschaft allgemein. Wir haben dann ein Netzwerk aufgebaut von vielen 100 jungen Menschen. Da sind viele Gründerinnen und Gründer dabei, genauso aber auch irgendwelche Social Media Stars, Influencer, Landesschülersprecher, Sportler, Musikerinnen, Nachwuchspolitiker, Aktivisten, alles Mögliche zu den unterschiedlichsten Themen. Und wir matchen die mit Führungskräften aus der deutschen Wirtschaft, um diesen Führungskräften Einblicke zu geben in die Perspektive der jungen Generation zu verschiedenen Themen. Das sieht dann beispielsweise so aus, dass ein Topmanager aus einem großen DAX-Konzern im Industriebereich eine junge Mentorin bekommen hat, weil er gesagt hatte, ich möchte gerne verstehen, wie IT funktioniert. Das ist für mich eine riesige Blackbox. Und dann hat er coden gelernt in diesem halben Jahr durch seine Mentoren. Oder wir haben eine andere Managerin, die gesagt hat, ich frage mich, wie wir Top-Talente gewinnen können. Und sie bekam dann einen Mentor, der in Oxford sein Master gemacht hatte. Und dann hat sie ihn gefragt, du, was muss ich denn machen, um junge Leute wie dich, um vielleicht dich selbst für unsere Organisation zu gewinnen? Und dann sagte er, was soll ich denn bei euch? Ja, ich bekomme bei euch doch sowieso keine Verantwortung in jungen Jahren. Übrigens ein Thema, glaube ich, gerade auch in Deutschland. Da sind die Briten und auch die Amerikaner uns deutlich voraus. Und sehe da auch wenig Perspektive. Ja, aber was muss ich machen, um dich und deine Peer Group für uns zu gewinnen? So, das ist dann ein total spannender Austausch. Genauso muss ich jetzt auf LinkedIn unterwegs sein, ist eine ganz klassische Frage. Was kann künstliche Intelligenz für unser Geschäftsmodell für Auswirkungen haben? Ganz viele verschiedene Themen, die da berührt werden in diesen Mentorprogrammen, die normalerweise ein halbes Jahr gehen, wo Führungskräfte sich online anmelden. Und dann sagen, die Themen, Fragen habe ich, das interessiert mich wirklich. Und wir geben ihnen dann einen Mentor, eine Mentorin aus der jungen Generation an die Hand, die sich wirklich miteinander austauschen können. Ganz ehrlich, sehr offen in einem geschützten Rahmen, nur zu zweit. Und wo man wirklich fragenlos werden kann. Mal was ausprobiert. Mal vielleicht was komplett, eine komplett andere Perspektive bekommt. Denn das sehen wir auch oft. Viele Führungskräfte kommen zu uns und sagen, wir würden gerne mal einen Spiegel vorgehalten bekommen. Oder ich würde gerne mal verstehen wollen, wie so die Blase außerhalb meiner Vorstandsbubble oder sowas, wie es außerhalb dieser Blase eigentlich aussieht. Ja? Wie ticken unsere zukünftigen Kunden? Wie ticken meine zukünftigen Mitarbeitenden, meine potenzielle neue Belegschaft? Und da sich mal challengen zu lassen, das ist was wir wirklich relativ häufig machen. Mittlerweile sind da viele andere Formate auch daraus entstanden. Wenn Organisationen sagen, das ganze Thema Onboarding fällt mir relativ schwer, dann challengen wir den Onboarding-Prozess dieser Unternehmen, geben ihnen Einblicke, wie es anders funktionieren kann. Nachwuchskräfteprogramme habe ich gerade schon angesprochen. Da setzen wir mit DAX-Konzernen, aber auch mit mittelständischen Organisationen neue Programme auf, die attraktiv für die junge Generation sind. Social-Media-Begleitung und so weiter und so fort. Also ganz viele verschiedene Formate. Immer mit dem Fokus darauf, dass wir sagen, die junge Generation bringt ein paar Stärken mit und die lohnt es sich einzusetzen in den Organisationen. Und gleichzeitig eben auch die erfahreneren Generationen, die vielleicht schon Jahre, Jahrzehnte in einem Unternehmen arbeiten, da lohnt es sich auch total, voneinander zu lernen, miteinander ins Gespräch zu gehen, denn du hast es eingangs erwähnt, in den nächsten Jahren ist das wirklich altersbedingt ein wirklich großer Schwund im deutschen Arbeitsmarkt und dem muss irgendwie begegnet werden.
Ja, total. Ich glaube, das ist auch nochmal ein Punkt, der irgendwie deutlich macht, wie wichtig es ist, da jetzt anzusetzen, dass Generationen miteinander in den Austausch kommen und auch, dass das Potenzial in vielen Unternehmen ja schon vorhanden ist. Wenn man erstmal junge Menschen fürs Unternehmen gewonnen hat, die sehr, sehr viele Digitalkenntnisse mitbringen, warum dann nicht dafür sorgen, dass Generationen ihre Erfahrungen auch austauschen? Ich meine, die jungen Menschen bringen viele Digitalerfahrungen mit, Menschen, die jetzt schon viele Jahrzehnte vielleicht Berufserfahrungen mitbringen, haben dafür ganz andere Erkenntnisse gewonnen im Laufe der Zeit, die sie wiederum an junge Menschen weitergeben können, bevor sie eben in Rente gehen. Ich glaube, da haben wir jetzt echt so eine kritische Schwelle auch erreicht, wo man dafür sorgen muss, dass Wissen nochmal weitergegeben wird, bevor so viele Menschen dann in Rente gehen und die junge Generation irgendwie vor der Aufgabe steht, den Arbeitsmarkt trotzdem irgendwie aufzufangen und weiter voranzubringen, die Wirtschaft.
Ja, und also das eine Thema ist Wissensmanagement. Ich würde auch gerne das Thema Wertemanagement nochmal ansprechen, jetzt mal mit diesem Begriff. Häufig geht es ja auch um die Kultur, ne? Welche Kultur leben wir hier in der Organisation? Und was ist der Kern des Unternehmens? Jetzt nicht nur produktseitig oder so. Wie machen wir bestimmte Dinge? Und auch diese Werte weiterzugeben an die Generation, die vielleicht dann neu im Unternehmen ist, ist auch ein ganz, ganz wesentlicher, nicht zu unterschätzender Faktor. Und deshalb sowohl intern diesen Generationendialog aufzubauen, auch vielleicht als mögliches Bindungselement für die neuen Talente, die an Bord sind, aber genauso auch als Führungskraft, wenn ich sage, ich möchte in einem geschützten Rahmen, ohne dass irgendwas im Flurfunk landet, mal mit jemandem von außen sprechen, dann ist es wirklich total sinnvoll. Und ich kann wirklich das nur betonen. Am Ende lohnt es sich nicht, die ganze Zeit nur drauf rumzuhacken, die einen sind so und die anderen sind so, sondern einfach mal das zu hinterfragen und mit jemandem ins Gespräch zu gehen und dann sich positiv überraschen zu lassen.
Ja, absolut. Wir haben jetzt schon viel darüber gesprochen, eben wie man junge Menschen erreichen kann und was ihnen wichtig ist. Aber wie du anfangs schon deutlich gemacht hast, es geht ja auch darum, junge Menschen dann im Unternehmen zu halten, wenn man sie erstmal für sich gewonnen hat. Das ganze Thema Unternehmenskultur, Employer Branding spielt da sicherlich eine sehr, sehr große Rolle. Auch was kann ich jungen Menschen anbieten, dass sie langfristig bei mir bleiben wollen, und eben nicht innerhalb des ersten Jahres schon feststellen, okay, was mir da versprochen wurde, was ich mir erhofft habe, kann das Unternehmen irgendwie gar nicht einhalten. Ich würde den Punkt gerne noch weiter vertiefen. Vorher machen wir eine ganz kurze Pause.
Soloplan holt dich aus dem Dispo-Dschungel. Unsere Speditionssoftware Carlo macht Schluss mit Doppelerfassung, Papierstapeln und manuellen Prozessen. Soloplan.de.
Und da sind wir auch schon wieder. Ich würde gerne mit dir, bevor wir so langsam unser Gespräch dem Ende neigen müssen, nochmal darüber sprechen, was Unternehmen tun können, um junge Menschen dann auch langfristig bei sich im Unternehmen zu halten. Da stellt sich ja die Frage, was muss ich ihnen eigentlich anbieten? Also natürlich nicht nur den jungen Menschen, sondern eben Mitarbeitenden aller Generationen, damit sich alle wohlfühlen, alle irgendwie sich mit der Unternehmenskultur identifizieren können. Und ein Unternehmen eben langfristig für alle Generationen noch attraktiv ist. Was ich immer wieder lese, ist, dass Nachhaltigkeit mittlerweile ja auch eine sehr, sehr entscheidende Rolle spielt. Sicherlich vor allem in der Logistikbranche. Ja, gerade Transportunternehmen stehen natürlich in großer Verantwortung, auch CO2-Emissionen zu reduzieren und einen großen Beitrag für den Umweltschutz zu leisten. Ich habe dann neulich auf eine Umfrage von StepStone gestoßen, die zu dem Ergebnis kam, dass ein Drittel der befragten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sogar ein unterdurchschnittliches Gehalt in Kauf nehmen würde, um für ein nachhaltig orientiertes Unternehmen zu arbeiten. Würdest du sagen, dass eine nachhaltige Ausrichtung eines Unternehmens ein essentieller Baustein ist, auch gerade um junge Menschen fürs Unternehmen zu gewinnen?
Also mich überrascht das Ergebnis dieser Umfrage nicht. In einer Statistik, mit der wir arbeiten, heißt es sogar, dass in über 80% der jungen Generation sagen, sie würden nicht für ein Unternehmen arbeiten, das ihre Werte nicht vertritt. Ist
Ja,
ehrlicherweise auch
Wahnsinn.
aus meiner Sicht überhaupt keine Überraschung. Also, und ich glaube aber auch nicht unbedingt, dass es in anderen Generationen total anders aussehen würde. Also da sind es ein paar Prozentpunkte weniger, aber trotzdem immer noch ein relativ wesentlicher Trend. Deshalb kann ich das schon gut nachvollziehen. Ich glaube, insgesamt geht es um viele verschiedene Faktoren. Es gibt jetzt nicht diesen einen Punkt, wo ich sage, wenn ich das hinkriege, dann werde ich für die nächsten 10 Jahre keine Nachwuchsprobleme oder Fluktuationsprobleme mehr haben. Und wenn du magst, gebe ich da gerne mal, gehe ich da auf zwei, drei Faktoren mal ein.
Ja, gerne.
Ein Punkt ist natürlich, das haben wir auch in unserer Studie, die ich schon angesprochen habe, von Ende letzten Jahr gesehen, ist das Thema Verantwortung und Perspektive. Also, welche Perspektive kann ich aufzeigen? Was sind deine Entwicklungsmöglichkeiten innerhalb der Organisation? Gibt es vielleicht die Möglichkeit, dass, wenn du sagst, du möchtest einen anderen Job machen, dass du dann nicht das Unternehmen verlassen musst, sondern vielleicht nur die Abteilung wechselst und dich weiterentwickeln kannst? Ehrlicherweise schon eine Herausforderung, die für je größer das Unternehmen ist, desto einfacher für sie wird. Aber trotzdem auch was aus meiner Sicht, wo man als mittelständisches Unternehmen genauso auch sich Gedanken machen kann. Also Thema Perspektive habe ich gerade schon angesprochen. Ein zweiter ganz wesentlicher Faktor ist natürlich, wenn es um das Team geht und auch, ich sag mal, nicht monetäre Leistungen und Möglichkeiten, Thema Führungskultur, Feedbackkultur, allgemein Unternehmenskultur, ein ganz, ganz wesentlicher Bestandteil. Und man muss das auch sagen, gerade jetzt in den letzten 1,5 Jahren hat sich das schon nochmal gedreht. Früher war der Faktor Gehalt nicht das größte und wichtigste Merkmal. Also was ist dir in der klassischen Frage, was ist dir am wichtigsten in deinem Beruf? Und da standen Spaß und Team manchmal auch vor dem Gehalt. Und dann kam, also während Corona hat sich das dann langsam gedreht. Dann kam noch das Thema Krieg in Europa dazu. Inflation, mögliche Rezession, da wurde das Thema finanzielle Sicherheit plötzlich wieder viel wichtiger. Das heißt, auch das ist auf jeden Fall ein Punkt, mit dem man arbeiten kann, aber eben, ich würde sagen, ein Hygienefaktor. Und mittlerweile merkt man das schon, wenn die Hygienefaktoren stimmen und ich die bei meinem Unternehmen genauso haben könnte wie in einer anderen Organisation, dann werden plötzlich auch andere Themen nochmal viel wichtiger. Ich vergleiche zum Beispiel Werte, Thema Nachhaltigkeit. Können auch andere Sachen sein, andere Benefits. Und wenn ich die dann vergleiche, dann merke, Mensch, da läuft es im Wettbewerb aber deutlich besser. dann ist die Hürde auch gar nicht so groß zu wechseln. Ja, also andersrum gesagt, es gibt das Potenzial auf jeden Fall, auch Mitarbeiter an sich zu binden, mit eben Faktoren, die über klassische monetäre Wertschätzung hinausgehen. Und den Punkt möchte ich auch gerne noch machen, gerade nochmal mit dem Fokus junge Generation. Wir als junge Generation sind es gewöhnt, dass wir instant, also jederzeit und relativ schnell Feedback bekommen. Auch da wieder spielt das Thema Social Media eine große Rolle. Und wir sehen da, ich poste was, kriege direkt ein Like oder Dislike, Kommentare, was auch immer. Aber wenn ich dann in einem Unternehmen bin, da muss ich dann ein Jahr warten aufs Jahresgespräch, im schlimmsten Fall, um da dann irgendwie mal ein Feedback von meiner Führungskraft zu bekommen. Ich sage, schaff die Jahresgespräche ab. Lieber 60 mal eine Minute Feedback als einmal 60 Minuten Feedback. Am besten noch viel, viel häufiger. Ja, weil wir es gewohnt sind, direkt eine Rückmeldung zu bekommen. Wie fanden wir deine Arbeit? Was war gut, was war schlecht? Und wenn es nur kurz und knackig ist, mal kurz zwischendurch. Das ist auf jeden Fall was, wo ich in vielen Organisationen noch Nachholbedarf sehe. Und ehrlicherweise ein Faktor, den man wirklich sehr, sehr einfach ändern kann.
Ja, ich finde, der Punkt untermauert nochmal sehr schön, wie wichtig es ist, mit der jungen Generation auch einfach in den Dialog zu treten, ne? Dass man als Führungspersönlichkeit einfach mal nachfragt, was wünschst du dir von deinem Arbeitgeber, was ist dir wichtig, gerade jetzt mit Blick auf das regelmäßige Feedback beispielsweise, oder dass man eben einen Job haben möchte, mit dem man sich voll identifizieren kann, ein Unternehmen, das die Werte vertritt. Beispielsweise, wenn es um Nachhaltigkeit geht, vielleicht auch Diversität ist natürlich auch immer ein sehr, sehr großes Thema. Dass zum Beispiel gezielt Frauen in Recruiting-Kampagnen ja auch mittlerweile angesprochen werden, ist sicherlich auch ein Punkt, wo Unternehmen ansetzen können, um jungen Menschen das Gefühl zu geben, hier werden Werte vertreten, die mit deinen Werten irgendwie übereinstimmen.
Absolut. Ich habe gerade auch du das nochmal gesagt, das bitte einfach mal nachfragen. Kürzlich mit dem Geschäftsführer von einem mittelständischen Betrieb, glaube 500 Mitarbeiter ungefähr gesprochen, der sagte, wir haben hier bei uns jemanden in der Buchhaltung. Die Kollegin ist richtig stark, ist ausgezeichnet worden im letzten Jahr von der Stadt. Ich weiß nicht, welches Projekt das da war, aber wo sie sich wirklich engagiert hatte, die überpünktlich liefert, richtig gute Arbeit macht. Und er hat jetzt aber Sorge, dass sie das Unternehmen verlässt, weil der Wettbewerb groß ist und sie leicht abgeworben werden könnte. Und fragte mich dann, was kann ich denn tun, damit diese junge Kollegin bei uns in der Organisation bleibt? Und wir haben ein bisschen gesprochen, aber das Erste, was ich ihm gesagt habe, war, ja, was sagt denn die Mitarbeiterin dazu? Wie? Ja, hast du denn die Mitarbeiterin mal gefragt, was sie sich wünscht? Sagt er, ist ein guter Punkt eigentlich. Und ehrlicherweise, also, das klingt jetzt so total banal. Und teilweise ist die Wahrheit aber auch so banal. Das ist wirklich der allererste Schritt, einfach mal miteinander ins Gespräch zu kommen. Super easy. Aber dann doch im Alter geht schnell unter und dann sind andere Sachen kurzfristig irgendwie wichtiger anscheinend gefühlt. Aber wenn man zu oft das dann aufschiebt und dann plötzlich sind die Mitarbeiter weg, dann merkt man, Mensch, so unwichtig oder so leicht aufzuschieben, wäre es vielleicht doch nicht gewesen. Insofern, gerade wenn es um das Thema Dialog geht, wenn es nur ist, mal in der Tee- oder Kaffeeküche mal eine Viertelstunde jemanden zu fragen, der 20 Jahre jünger ist als ich, hey, was beschäftigt dich denn gerade? Oder ich habe hier gerade das Thema, was denkst denn du dazu? Das sind ja schon wirklich ganz kleine Sachen. Man muss ja nicht gleich oben anfangen. Aber ehrlicherweise, die Palette nach oben ist super offen. Organisationen, die sagen, wir wollen das gerne fördern, diesen übergreifenden Generationsaustausch, die dann sagen, wir starten zum Beispiel mit einem Reverse Mentoring, ob mit internen oder externen jungen Menschen, oder sogar die so weit gehen, dass sie sagen, in unser Management, in das Entscheidungsboard, dürfen ab und zu junge Menschen mit dazu, um zu ausgewählten Themen uns ihre Meinung zuzusagen oder im Entscheidungsfindungsprozess einen Beitrag zu leisten. Das sind alles Möglichkeiten. Wenn man sich traut, ein bisschen mutig ist, ein bisschen kreativ ist, dann ist das gar nicht so schwer.
Das war gerade noch mal ein perfektes letztes Beispiel eigentlich zum Abschluss unserer Folge. Ich glaube, heute ist sehr, sehr deutlich geworden, wie wichtig es ist, vielleicht einfach die Hemmschwellen auch mal zu senken. Egal, worum es geht, ob es darum geht, mit jungen Menschen oder generell mit Menschen aus anderen Generationen mal in den Kontakt zu treten, gegenseitig voneinander zu lernen und zu versuchen, sich zu verstehen. Oder eben, ob es darum geht, neue Wege zu erkunden, zum Beispiel sich auf Social Media mal auszuprobieren, auch wenn man das vorher noch nie gemacht hat. Ich denke, die Hemmschwellen sind da irgendwie ein sehr großer Punkt, die oft irgendwie dafür sorgen, dass die Dinge nicht so rund laufen, wie man sich das vielleicht wünscht, auch im Recruiting.
Kann ich so nur unterschreiben.
Perfekt. Gut, lieber Paul, vielen, vielen herzlichen Dank. Hast du vielleicht noch irgendwie einen Punkt, von dem du sagst, der ist jetzt heute zu kurz gekommen, das möchtest du noch loswerden, irgendwas? Vielleicht noch ein guter letzter Ratschlag, den du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mit auf den Weg geben kannst?
Was ich am Ende wirklich sagen kann, ist dieses sich trauen, auszuprobieren, neugierig sein und eine Offenheit mitzubringen. Sich auch gerne, gerade jetzt in Bezug auf die jüngere Generation, wenn ich Führungskraft bin, vielleicht ein paar Mitarbeitende unter mir habe, mich auch gerne positiv überraschen lassen. Und es funktioniert. Man kann mit einem kleinen bisschen Verantwortung, die man auf der jungen Generation überträgt, dazu beitragen, dass sie super viel lernen, und zwar in Eigenverantwortung, ne? Also mit eigenen Projekten. Und wenn das in einem Rahmen ist, der einigermaßen sicher ist, dann ist das Risiko auch für die Organisation ziemlich überschaubar. Also insofern Mut zum Austausch, zum Dialog, Mut zum ein bisschen Ausprobieren und dann einfach mal sehen, dass das vielleicht besser funktioniert, als man es anfangs gedacht hätte.
Ein perfektes Schlusswort. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall. Ja, damit sind wir am Ende der Folge angekommen. Vielen Dank an alle, die bis zum Ende mitgehört haben. Ich hoffe, ihr seid nächstes Mal auch wieder mit dabei. Wir haben die Folge heute beide aus dem Homeoffice aufgenommen. Ich hoffe, die Soundkulisse war soweit erträglich. Und ja, wenn ihr noch Rückfragen an Paul habt, meldet euch immer gerne über Social Media. Und ich freue mich, Paul, wenn wir im Gespräch bleiben. Und bin sehr gespannt, wie sich der Arbeitsmarkt in den nächsten Jahren verändern wird. Ich bin sicher, du hast heute ein paar sehr gute Tipps auch parat gehabt. Und ich hoffe, dass es dem einen oder der anderen Zuhörerinnen und Zuhörer auch geholfen hat. Also vielen, vielen herzlichen Dank für deine Zeit.
Danke für das Gespräch.